Ja, guten Tag. Wir sind auf dem Vintage Computing Festival 2021 in Berlin und wir fangen heute mit dem Vortrag That, The Analog Thing an. Wir hören heute von Herrn Bert Ullmann. Der Herr Ullmann ist, wie ich höre, bereits ein alter Hase beim VCFB und hat schon als Teenager angefangen, sich mit analogem Berechnen auseinanderzusetzen. Wortwörtlich ging es da scheinbar mit dem Buch Analogrechnen los, von dem Professor Dr. Giloy und dem Professor Dr. Lauber. Und inzwischen haben sie mehrere Projekte und Firmen, ein Museum, ein Wiki über das That und mehrere Artikel und Bücher, von denen das letzte auch eins von Ihnen ist. Wir freuen uns jetzt sehr, nochmal die Details des analogen Rechnens erklärt zu bekommen. Und genau, danach geht es in die Speaker Lounge, in die Question and Answer Lounge weiter. Und dort können wir dann noch ein paar Fragen dazu stellen.
Wunderbar,
Ja, und
dann
dann wäre es eigentlich loszulegen.
vielen herzlichen Dank für die Anmoderation. Ich werde mal ein paar Worte über das Analogrechnen allgemein verlieren. Alte Hasen des VCFB kennen natürlich schon einige der Maschinen und der Bilder, die ich zeigen werde, bevor ich dann zeige, wie es zum That, zum The Analog Thing eigentlich kam. Was man hier sieht, ist der erste in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gebaute elektronische Analogrechner. Das ist der Laborprototyp von Telefunken. Und hier sieht man eigentlich schon sehr schön, was das Analogrechnen ausmacht und unterscheidet vom Digitalrechnen. Der zentrale Punkt bei einem Analogrechner ist, man hat keinen Algorithmus, der abgearbeitet wird. So elegant Algorithmen sind, bringen sie auch ein paar Nachteile mit sich. Und der Hauptnachteil ist, dass ein Algorithmus an sich erstmal relativ sequenziell ist. Das heißt, spätestens wenn man in Richtung Parallelismus schaut, wird das mit klassischen Algorithmen relativ schwer. Natürlich gibt es auch dafür Methoden, MPI und sonst irgendetwas. Aber nichtsdestotrotz hat man immer noch eine Schritt-für-Schritt-Abfolge von Befehlen, die von der Maschine ausgeführt werden. Das ist bei einem Analogrechner vollkommen anders. Ein Analogrechner besteht aus einer Vielzahl von Rechenelementen. Ich meine, wenn man denkt, das hier ist ein Laborprototyp, das ist der erste Analogrechner, der nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland und eigentlich Europa entwickelt worden ist. Und selbst der hat schon Dutzende von Computerelementen. Und hier sieht man zum Beispiel mal einen sogenannten Integrierer und Summierer. Ein solches Modul kann zwei Rechenoperationen ausführen. Es kann entweder, je nachdem, wie es an der Frontplatte konfiguriert ist, integrieren oder summieren. Und das Elegante ist, solche Dinge gehen mit einem Analogrechner sehr viel einfacher als mit einem Digitalrechner. Zugegebenermaßen, there's no such thing like a free lunch in der Informatik. Wenn was einfach ist, muss es irgendwelche Nachteile aufweisen. Und der Hauptnachteil beim Analogrechner ist, dass die Genauigkeit vergleichsweise beschränkt ist, was aber erstaunlich häufig gar kein wirklich großes Problem darstellt, zumindest für viele Anwendungen nicht. Und die Idee bei so einem Analogrechner ist jetzt, wenn ich meine, hier habe ich zum Beispiel Multiplizierer, Integrierer und Summierer, hier habe ich Koeffizientenpotentiometer, da unten habe ich nochmal Summierer und Integrierer, hier oben habe ich Funktionsgeneratoren, hier nochmal. Wenn ich meine ganzen Rechenelemente betrachte, kann ich so einen Analogrechner eigentlich, um es in moderner Sprache auszudrücken, als Datenflussmaschine auffassen. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich will zwei Variablen summieren. Das heißt, ich bräuchte erstmal einen solchen Integrierer-Summierer, den ich auf Summieren stelle. Und dann würde ich meine beiden Eingangsvariablen, die üblicherweise durch Spannungen repräsentiert werden, mit entsprechenden Patchkabeln auf den Input eines solchen Summierers stöpseln und am Output bekäme ich dann direkt die Summe dieser beiden Variablen heraus. Da sind noch ein paar technische Niddeligkeiten dabei. Das Vorzeichen wird bei einem Summierer oder Integrierer prinzipbedingt einmal umgedreht, aber daran gewöhnt man sich relativ schnell. Das heißt, die Idee ist, wenn ich ein Problem habe, das ich mathematisch beschrieben habe, und da komme ich ja sowieso nicht drum rum, egal ob ich ein Problem mit einem Digital- oder einem Analogrechner lösen möchte, ich brauche natürlich eine mathematische Beschreibung des Ganzen. Sobald ich die habe, kann ich eigentlich beginnen, meine Rechenelemente des Analogrechners so miteinander zu verschalten, dass sie ein elektronisches Modell für eine solche Simulation abgeben. Und das ist das wirklich Charmante an einem Analogrechner. Ich verbinde die Rechenelemente miteinander. Hier sieht man mal ein sehr einfaches, kleines Programmchen und man sieht, es ist in erster Linie ein Haufen Kabel, mit denen die entsprechenden Rechenelemente eines Analogrechners miteinander verknüpft werden. Das Charmante an der Geschichte ist, ich habe keinen Speicher, ich habe kein Programm, ich habe nichts, was mir eine zwangsweise Serialität aufoktroyiert. Alle Rechenelemente arbeiten vollständig parallel zueinander. Und dazu kommt noch, dadurch, dass ich einfach mit Spannungen als Werterepräsentation arbeite, sind auch auf den ersten Blick komplexe Operationen wie zum Beispiel Integration verblüffend einfach, denn man muss im Prinzip nur über eine gesteuerte Stromquelle einen Kondensator aufladen. Was man hier sieht, ist ein amerikanischer Analogrechner, eine mittelgroße Maschine. Das ist eine EAI von Electronic Associates Incorporated, EAI 580 Maschinen. Und ganz typisch für solche Analogrechner ist das zentrale Patchpanel, das man hier sieht. Hinter diesem Patchpanel sind bei dieser Maschine die einzelnen Rechenelemente angeordnet. Und bei großen Rechnern und mittelgroßen Rechnern wie dem hier kann man das Patchpanel sogar komplett rausnehmen mit seinem Programm. Das heißt, ein Programmwechsel hieß damals, ich entferne ein komplett gepatchtes Patchpanel und stecke ein anderes Patchpanel in meine Maschine, um einen Programmwechsel vorzunehmen. Der Haken an solchen klassischen Analogrechnern ist, sie sind Museumsstücke. Das muss man der Ehrlichkeit halber zugeben. Das heißt, wirklich für Lehre und Ausbildung sind sie bestenfalls eingeschränkt verwendbar. Zum einen haben, wenn man hier zum Beispiel mal schaut, solche klassischen Rechner einige Quirks, wie man heutzutage sagen würde, die man heute nicht mehr machen würde. Zum Beispiel beim Telefunkenrechner, den wir gerade gesehen hatten, war ein Integrierer wirklich ein Standalone-Bauelement. Das ist elegant, weil so ein Integrierer für eine Telefunkenmaschine wirklich aussieht wie eine abstrakte mathematische Operation. Bei so einer Maschine hier, EAI hat das recht gerne gemacht, muss ich mir meinen Integrierer letztlich selber sogar noch zusammenbauen. Man sieht hier zwei Module, einen Dual Amplifier und einen Dual Integrator, und man braucht ganz viele, die Dinger nennt man Bottle Plugs, mit denen man entsprechend Verbindungen zwischen den zwei Modulen herstellt, um wirklich dann zwei Integrierer zu haben. Das hat man in den USA gerne gemacht, damit man dem Benutzer die Möglichkeit geben konnte, Trickschaltungen anzuwenden. Das heißt, ich konnte, wenn ich auf diese Bottle Plugs verzichte, mit dem Verstärker und den Kondensatoren in dem Integrierer auch andere Schaltungen zusammenstöpseln. Das ist zwar sehr elegant, lenkt aber stark davon ab, dass man eigentlich ein mathematisches Problem lösen möchte. Und vor allem ist das für Anfänger nicht wirklich gut geeignet. Dazu kommt noch, solche Maschinen sind einfach schlicht unhandlich. Man beachte mal, wie weit ich zurückgehen muss, bis man die Maschine ganz ins Blickfeld bekommt. Und der eigentliche Analogrechner hier wiegt 270 Kilogramm. Das heißt, das ist nichts, was irgendwie transportabel ist. Und wie bei einem Oldtimer-Auto ist es auch so, man verbringt einen erstaunlich großen Teil seiner Zeit damit, die Maschinen am Leben zu erhalten. Schauen wir uns mal ein bisschen andere Rechner an. Die Maschine von Telefunken, die wir gesehen haben, der Laborprototyp, der war noch rein röhrenbestückt. Und Telefunken hat einen verblüffenden Schachzug schon in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre gemacht, in dem entschieden wurde, dass ab dann alle weiteren Entwicklungen nur noch mit Transistoren stattfinden sollten. Das war ein unglaublich mutiger Schritt, denn Transistoren waren 1955 wirklich noch Exoten und vor allem nichts, wo man sich auf gleichbleibende Parameter und Ähnliches verlassen konnte. Trotzdem gelang 1959 den weltersten Tischanalogrechner vorzustellen. Diese graublaue Maschine hier ist eine RAT 700. Rechner analog Tisch, 700 war die Modellbezeichnung, und das war das erste Mal, dass man sich einen kompletten Analogrechner, der erstaunlich leistungsfähig für seine damalige Zeit war, auf einen Tisch stellen konnte. Zugegebenermaßen, der Tisch muss immer noch relativ wuchtig sein, weil der Rechner, so wie er hier steht, etwa 105 Kilogramm wiegt. Trotzdem ein Riesenunterschied zu diesem über eine Tonne schweren Röhrenmonstrum, das man eben gesehen hat. Und interessant ist, das ist ein Neuzugang im Museum, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, ist das hier. Das ist leider nur noch die Außenhülle. Es ist nichts mehr drin. Dieses Gerät wurde schon in den 60er Jahren wieder ausgeschlachtet zur Ersatzteilgewinnung. Aber durch wirklich einen unglaublichen Zufall hat das eigentliche Gehäuse überlebt. Das hier ist der Prototyp des ersten transistorisierten analogen Tischrechners von Telefunken. Man sieht hier die einzelnen Rechenelemente. Hier fehlen überall. Brach's und war weg. Sorry, irgendwie war ich gerade weg. Moment.
Ja, aber jetzt bist du wieder gut zu hören. Also,
das ist beruhigend. Irgendwie war gerade meine Netzanbindung weg. Und man sieht hier sehr
schön, war nur ganz kurz.
Ja, dann bin ich beruhigt. Man sieht hier sehr schön, der Aufbau war immer noch im Prinzip wieder bei der Telefunkenmaschine, die wir eben gesehen haben. Hier konnte man zwei Rechenelemente umschalten zwischen, ich hätte gerne einen Summierer, ich hätte gerne einen Integrierer oder einen Integrierer, der mit zehnfacher Zeitkonstante läuft und. Aus irgendeinem Grunde?
Ja, möchte, ich wollte gerade sagen, bitte warte mal ganz kurz, der Livestream scheint weg zu sein.
Ja, genau. Ich habe ihn gerade noch mal eingeschaltet. So, jetzt ist er wieder da. Irgendwie mag mich BBB nicht. Sauerei.
Oh, Gib ihm noch eine Sekunde, jetzt.
Ah, okay, ich habe ihn schon länger gesehen. Okay, sorry. Ich habe nichts gedrückt. Ich weiß, das sagt jeder bei moderner IT.
Alles gut, jetzt sieht man deine Hand und
genau, wunderbar. Und sieht das kleine Prototypenrechnerchen von Telefunken. Und im Prinzip war die Idee, die ich schon lange verfolgt hatte, sowas bräuchte man nur in noch kleiner und noch moderner und vor allem hinreichend preiswert, dass man es wirklich für Hobbyisten, für Schüler, Studenten, Universitäten anbieten kann. Ganz interessant ist, in den 70er, 80er Jahren gab es erstaunlich viele Selbstbau-Analogrechner. Das ist zum Beispiel ein kleiner Selbstbau-Analogrechner der TU Darmstadt gewesen. Man sieht auch hier ganz modular aufgebaut. Hier zum Beispiel ein Modul mit 2 Multiplizierern, hier eins mit 4 Summierern, hier eins mit 2 Integrierern und. Und solche modularen Analogrechner haben auf der einen Seite den Charme, dass ich die Module entsprechend bestücken kann, so wie ich sie brauche, haben aber den Nachteil, dadurch, dass es modular ist, brauche ich erstmal einen Bauteileträger, also ein 19-Zoll-Chassis, wie man hier sieht. Das Ganze wird entsprechend teuer, weil ich eine Backplane brauche und Steckverbinder und. Sodass die Idee war, wenn man einen modernen, kleinen, aber trotzdem leistungsfähigen Analogrechner entwickeln möchte, muss man irgendwie, um die Kosten niedrig zu halten, auf die Modularität zum einen verzichten und zum anderen den Formfaktor natürlich auch deutlich handlicher machen als das hier. Noch ganz kurz zur geschichtlichen Entwicklung. Nachdem Telefunken vorgelegt hatte mit diesen Tischrechnerchen, sprangen auch amerikanische Hersteller auf das Thema halbwegs handlicher Rechner auf. Hier sieht man zum Beispiel mal 2 Rechner des amerikanischen Herstellers EAI, Electronic Associates Incorporated, EAI 180. Und die sind schon nicht mehr wirklich modular. Man kann eigentlich nur noch ganze Einschübe tauschen, aber innerhalb der Einschübe hat man nicht mehr so viel Wahlfreiheit. Das ist eigentlich schon ein Schritt in die richtige Richtung. Hier sieht man, ich gehe mal wieder zurück, hier sieht man noch ein paar größere Rechner. Hier ist eine EAI 680. Und hier ist mein immer noch Dauersorgenkind, eine Pacer 700 von EAI, an der ich mittlerweile seit 6 Jahren arbeite, um sie wieder zum Laufen zu bringen. Aber damit erstmal genug zu den klassischen Analogrechnern. Jetzt schauen wir uns mal an, was man mit modernen Mitteln eigentlich machen kann, wenn es um Analogrechner geht. Ich bitte das leichte Chaos zu entschuldigen. Und womit wir vor mittlerweile fast 10 Jahren angefangen hatten, war die Entwicklung eines modernen, modular aufgebauten Analogrechners. Das Ding heißt ganz schlicht Model One. Und hier sieht man so die kleinste sinnvolle Ausstattung eines Model One. Man sieht, das sind Standard 19-Zoll-Chassis und in diesen Chassis stecken Module drin. Wir haben mittlerweile eine ganze Reihe von Standardmodulen für dieses System. Und hier ist auch gerade ein ernsthaftes Programm gesteckt, das simuliert ein Neuron, und zwar auf Basis des sogenannten Hindmarsh-Rose-Modells. Und hier wird wirklich gerade eine Arbeit für eine Universität durchgeführt auf dem Rechner. Also im Moment ist er natürlich ausgeschaltet. Aber was diese Sache hier richtig interessant macht, dieser Rechner ist schon ein Hybridrechner. Das heißt, der ist gekoppelt mit einem Digitalrechner. Und das, was man hier sieht, dieses Modul, das stellt die eigentliche Kopplung dar zwischen Analog- und Digitalrechner. Man sieht hier, die Verbindung zum Digitalrechner ist ein schlichtes USB-Kabel. Und über den Digitalrechner kann ich nicht nur den eigentlichen Rechenablauf steuern, das heißt steuern, wann die Integrierer in ihre verschiedenen Betriebsarten wechseln, sondern, und das macht die Sache wirklich interessant und praktikabel, ich habe auch 8 digitale Potentiometer, die ich gesteuert durch den Digitalrechner setzen kann. Das heißt, ich kann durch den Digitalrechner automatische Parametervariationen in einem analogen Programm durchführen. Und dieser Hybrid-Controller, wie wir ihn nennen, der bietet noch dazu die Möglichkeit, Daten auch wieder aufzunehmen mit einem 16-Bit-Analog-Digital-Konverter. Und das Ganze funktioniert mit einem objektorientierten Interface, sodass ich auf meinem Digitalrechner letztlich ohne, also wirklich mit ein paar Zeilen Code, komplexe Parametervariationen durchführen. Anschauen kann, wie reagiert denn eigentlich mein ansonsten analog simuliertes System auf Änderungen da drin. Dieser Rechner ist eigentlich schon klasse, aber viel zu teuer. Eigentlich naheliegend, weil man braucht 19-Zoll-Chassis, man hat die Module, die ganzen Steckverbinder, die Backplane, Netzteil und bla bla bla. Und dadurch, dass es modular sein muss, braucht man auch noch einen Digitalbus hinten. Man muss die einzelnen Rechenelemente über den Hybrid-Controller adressieren können, um mit dem Analog-Digital-Wandler Werte auszulesen und. Das ist toll für Forschungszwecke, aber nicht wirklich praktikabel für Hobbyisten. Diese Maschinen kann man relativ groß skalieren. Hier sieht man ein etwas größeres Modell. Man sieht, das hat schon 4 Chassis und ein relativ komplexes Programm gesteckt. Das hier, da ist auch gerade ein Paper in der Mache, beziehungsweise wurde eingereicht von uns. Das hier ist zum Beispiel eine Simulation eines Wassermoleküls. Das ist das erste Mal, zumindest von dem ich weiß, dass man sowas auf einem Analogrechner gemacht hat. Und ganz groß sieht man hier drüben, das ist unser ursprünglicher Laborprototypen. Das fing mal auf einem Schreibtisch an, dann wurde es ein 19-Zoll-Schrank. Mittlerweile sind es 2 19-Zoll-Schränke. Und das Programmchen, das man hier sieht, das habe ich vor Gott mittlerweile auch 2 Jahren, glaube ich mal, für meine Ingenieurstudenten entwickelt. Das simuliert nämlich ein mathematisches Doppelpendel. Mal ganz kurz, damit man einen Eindruck bekommt, was man mit dem Analogrechner alles machen kann. Man sieht hier, ich habe ein gekoppeltes Pendel, ein Doppelpendel, das ausgehend von einer Startposition langsam umfällt und danach das erwartete chaotische Verhalten zeigt. Und durch entsprechendes Setzen der Parameter auf dem Analogrechner kann ich dann zum Beispiel Viskosität oder Reibung im Gelenk oder sonstige Parameter einstellen und mir anschauen, wie zum Beispiel Lösungen im Phasenraum aussehen, wenn ich hier nicht gerade eine direkte Ausgabe des eigentlichen Pendels habe. Das Problem, wenn man einen Analogrechner entwickeln möchte, der für Lehr- und Ausbildungszwecke geeignet ist, was lässt man weg? Ich meine, wenn man die Wahl hat, einen möglichst großen Rechner zu bauen, dann wird man das natürlich immer tun. Und das ist auch wirklich einfach etwas, was viel, viel Freude macht und unglaublich flexibel ist. Nur man ahnt, dass das hier ist weder praktikabel von der Größe her, noch vom finanziellen Aufwand, der drin steckt. Und deswegen haben wir vor etwa einem Jahr angefangen, The Analog Thing zu entwickeln. The Analog Thing ist ein kleiner Analogrechner, der explizit für Lehre- und Ausbildungszwecke und Hobbyisten entwickelt wurde. Und hier sieht man mal ein echtes Analog Thing, das auch schon eingeschaltet ist und etwas halbwegs Vernünftiges tut. Und das ist doch zum Verzweifeln. Warten Sie mal ganz kurz. Moment. Hier wird zu hell. Mein Oszilloskop mag nicht mehr, es ist doch nicht zu fassen. Ich hatte extra hier einen Lorenz-Attraktor vorbereitet und mich lässt gerade mein schönes Tektronix-Oszilloskop im Stich. Das ist doch wirklich nicht zu fassen. Nichtsdestotrotz. Sekunde. So.
Lassen Sie sich Zeit. Ich glaube, wir haben schon viel Input. Das kann sich auf die Gehirnrinde legen.
Ich bin die Ruhe selbst. So, mittlerweile funktioniert es auch wieder. Kurzes Würgen. Und hier sieht man mal einen wirklichen Output eines chaotischen Attraktors, in dem Fall eines Lorenz-Attraktors. Man kann sich vorstellen, wenn man hier eine Langzeitbelichtung macht, sieht das wirklich wunderschön aus. Und der Rechner, mit dem das gemacht wird, ist einfach dieses kleine Teilchen hier, The Analog Thing. Die Idee des Analog Things ist, es ist ein Open-Hardware-Projekt. Das heißt, es ist noch nicht, aber wird alles offengelegt, nicht nur Schaltpläne, sondern auch die Gerber-Files. Wirklich alles, was man braucht, um, wenn man Lust hat, SMD zu löten, selber ein Set zusammenbauen zu können. Das Set besteht im Wesentlichen aus 2 Teilen. Einer Base-Platine, das ist diese hier. Man sieht fast komplett SMD bestückt. Was hier noch fehlt, sind die Through-Hole-Components, das heißt die Schalter, die Stufenschalter, die man hier rechts sieht, und die Potentiometer zum manuellen Setzen von Werten. Aber die eigentliche Rechenelektronik ist komplett auf diesem Baseboard enthalten. Und zu dem Baseboard gibt es dann eine Frontplatte. Die sieht so aus. Und die ist auf der Rückseite ebenfalls bestückt mit den ganzen passiven Rechenelementen und mit ESD-Schutzdioden, sodass der Rechner auch relativ tolerant ist, was elektrostatische Entladungen angeht. Und ein zentraler Trick, um die Kosten niedrig zu halten bei einem Analogrechner wie diesem, ist das Patch-Panel. Wenn man sich mal anschaut, die Steckverbinder, die verwendet werden, sind ganz normale 2 mm Bananenstecker und die werden direkt in das Frontpanel gesteckt. Das heißt, wir haben hier keine explizit vorgesehenen Buchsen, sondern wirklich Durchkontaktierungen mit deutlich höherer Goldauflage als normalerweise, damit das Frontpanel auch möglichst viele Steckzyklen durchhält. Die Idee hat massiv dazu beigetragen, den Preis eines solchen Sets niedrig zu halten. Also wir sind bei unter 300 Euro für so ein Gerätchen. Und wie gesagt, wer möchte und wer es billiger fertigen kann, fühle sich ganz, ganz herzlich eingeladen, das zu tun. Ich würde mich freuen, wenn hier eine nicht nur gesunde Community entstünde rund um das Set, sondern wenn auch möglichst viele Hardware-Variationen im Laufe der Zeit entwickelt würden dafür. Schauen wir uns mal an, was man mit so einem Set, außer wie hier einem Lorenz-Attraktor, alles machen kann. Und dazu muss man sich erstmal anschauen, was hat so ein Set eigentlich für Schnittstellen. Das erste ist die Frage, woher bekommt seine Versorgungsspannung? Und die Versorgungsspannung, die kommt einfach über einen USB-Port. Der tut sonst nichts. Es ist ein reiner USB-Port für die Spannungsversorgung. Das heißt, wir nutzen nichts von den Datenleitungen. Auf dem eigentlichen Set ist kein Mikrocontroller drauf. Es ist ein rein analoges Gerät mit ein ganz klein wenig TTL-Logik, um den Ablauf der Rechenoperationen zu gewährleisten. Das heißt, da ist eine ganz, ganz simple State-Maschine drauf, wenn man sogenanntes repetierendes Rechnen durchführen möchte. Dann hat jedes Set hier und hier einen Steckverbinder, der mit Master Out und Minion In bezeichnet ist. Damit kann man mehrere Sets miteinander koppeln. Das heißt, wenn man ein Problem hat, das nicht auf ein Set passt, und man sieht, der Lorenz-Attraktor hier belegt so etwa die Hälfte der Rechenelemente, die man bei diesem Set hat. Wenn man ein komplexeres Problem hat, kann man über Minion In und Master Out mehrere Sets Daisy chainen. Dann gibt es 5 Chinch-Verbinder. Wir haben uns gegen BNC und für Chinch aus Kostengründen entschieden und nicht zuletzt, weil bei den meisten Hobbyisten Chinch eher anzutreffen ist als BNC. Und wir haben gleichzeitig noch Wert darauf gelegt, dass die Signale, die man an den Chinch-Buchsen abnehmen kann, im Bereich von plus minus etwa 1 Volt liegen, sodass man die auch direkt, wenn man kein Oszilloskop hat, zum Beispiel an eine Soundkarte anschließen kann, um mithilfe der Soundkarte dann die Rechenergebnisse darzustellen. Dann gibt es, das sieht man an diesem Set noch nicht, das nächste Modell, also was heißt nächste Modell, das war die Prototypen-Serie und das, was wir jetzt als Version 1.1 haben bestückt hier liegen haben, das hat hier noch einen zusätzlichen Steckverbinder, hier ist momentan noch der DC-DC-Wandler. Das ist ein zusätzlicher Steckverbinder, mit dem es möglich ist, ein Set zum Beispiel mit einem Arduino oder einem Raspberry Pi zu koppeln. Auch ganz wichtig, es gibt kein Protokoll für diesen Steckverbinder. Mit dem hat man einfach die Möglichkeit, die 2 Steuerleitungen, die jeder Analogrechner hat, um bei den Integrierern zu unterscheiden, sollen die Anfangswerte annehmen oder sollen sie rechnen, steuern kann. Und an dem Hybrid-Steckverbinder liegen dann auch noch 4 Ausgangssignale, die hier auch auf den Chinch-Buchsen liegen, aber schon mit einem richtigen Level-Shifter in den Bereich transformiert, dass man es direkt mit einem Analog-Digital-Konverter umwandeln kann, der im Spannungsbereich von 0 bis 3,3 Volt arbeitet. Dann hat das Set hier vorne noch ein kleines Display. Mit dem Display kann man zum einen Koeffizienten einstellen. Das ist immer ein zentrales Problem bei Analogrechnern. Wie stelle ich eigentlich meine Parameter ein? Und in großen, vor allem klassischen Analogrechnern, hat man dafür sogenannte 10-Gang-Potentiometer. Die sind nur viel zu teuer für sowas wie ein Set. Ein 10-Gang-Potentiometer kostet locker 10 Euro zusammen mit dem Präzisionsdrehknopf, sodass wir uns hier entschieden haben, vergleichsweise preiswerte Kohleschichtpotentiometer zu nehmen. Aber damit man die exakt einstellen kann, gibt es hierfür einen Coefficient-Modus, mit dem ich hier anwähle, welches Potentiometer möchte ich einstellen und dann kann ich dieses Potentiometer erstaunlich präzise, also wenn man eine etwas ruhige Hand hat, kommt man locker auf 3 Nachkommastellen einstellen, um seine Parameter zu setzen. Während einer Rechnung kann man das Instrument auch einfach als Digitalvoltmeter verwenden. Dafür ist die Buchse U vorgesehen. Das heißt, ein Spannungswert, den man an U anlegt, wird dann hier angezeigt. Und an weiteren Betriebsarten bietet das Set, also zum einen kann man es natürlich ausmachen, dann bietet es den Minion-Mode, in dem es gesteuert wird von einem anderen Analogrechner, von einem anderen Set. Den Coefficient-Mode hatten wir eben. Der Initial Condition Mode, den hatten wir noch nicht, den hat aber jeder Analogrechner, in dem nehmen die Integrierer die ihnen zugewiesenen Startwerte an. Dann gibt es den Op Mode, Operate, und es gibt den Halt Mode. Und mit dem Halt Mode, Achtung, ich schalte mal kurz in Halt, kann ich die Rechnung zu einem beliebigen Zeitpunkt anhalten. Und sobald ich wieder in Op zurückwechsle, läuft die Rechnung an genau der Stelle weiter, an der ich sie kurzzeitig zuvor abgebrochen hatte. Wofür braucht man sowas wie den Halt-Mode, um zum Beispiel in Ruhe auslesen zu können? Und dann gibt es noch 2 weitere Betriebsarten, Rep und F. nach dem Halt Mode. Und damit kann ich den Rechner so konfigurieren, dass er immer wieder ausgehend von seinen Startwerten beginnt zu rechnen und nur für eine bestimmte Zeitdauer rechnet. Hier sehen wir zum Beispiel mal den Lorentz-Attraktor mit einer sehr kurzen Rechenzeit. Und wenn ich die Rechenzeit erhöhe, sieht man, wie dieser Attraktor sich weiter ausbildet. Aber nach Ablauf der eingestellten Rechenzeit beginnt die Rechnung immer wieder von vorne. Und das Ganze kann man sogar noch deutlich feiner einstellen im repetitiven Modus. Und hier sieht man, wie sich dieser Attraktor ausgehend von einem in dem Fall nicht sehr vernünftigen Startwert langsam aber sicher ausbildet. Mit dieser Modi hat man dann die Möglichkeit, extrem einfach auf einem Oszilloskopbildschirm oder mit einer Soundkarte oder sonst irgendetwas ein stehendes Bild einer Lösungskurve hinzubekommen. Das heißt, damit kann man dann untersuchen, wie verhält sich zum Beispiel ein Problem, wenn ich an bestimmten Parametern Änderungen vornehme. Noch ein paar Eckdaten zum WET, außer dem Preis. Also momentan nach Kalkulationen sind wir bei 299 Euro und das ist keine Werbung. Also da bleibt auch so gut wie nichts übrig. Wie gesagt, jeder ist eingeladen mitzumachen und selber WETs zu produzieren oder zu bestücken. Die Gerber-Files stellen, werden wir online stellen. Wir müssen noch zwei kleine Fehlerchen im Layout korrigieren. An zwei Stellen sind zwei Dioden falsch beschaltet. Was zwar ärgerlich ist, aber nicht schlimm, man kann es auch mit einer Lötbrücke beheben. Das WET, wie gesagt, wird komplett über USB versorgt. Die aktuelle Version hat einen USB-C-Stecker dafür. Davon werden mit Hilfe eines DC-DC-Wandlers und einer Referenzspannungsquelle dann die verschiedenen Spannungen abgeleitet, die das WET intern benötigt. Die analogen Bauelemente werden mit plus minus 12 Volt versorgt. Die TTL-Logik, das ist nicht sehr viel, hier ist ein bisschen TTL-Logik, die kümmert sich zusammen mit einem Komparator und einem Integrierer um die Ablaufsteuerung für das repetierende Rechnen. Die wird mit 5 Volt betrieben und wir haben noch eine Referenzspannungsquelle hier, die die Referenzspannung von plus minus 10 Volt für die Rechenelemente zur Verfügung stellt. Das heißt, im Endeffekt haben wir 5 Spannungen in dem Gerät, plus minus 12 Volt für die eigentlichen analogen Rechenelemente, plus 5 Volt für die TTL-Logik, für die Ablaufsteuerung und plus minus 10 Volt, die dann auch hier auf dem Patch-Panel anliegen, um zum Beispiel Parameter vorgeben zu können. Damit man eine gute Steckverbindung hat, die Idee finde ich erstaunlich schick. Ich kam nicht auf sie, deswegen darf ich sie schick finden, ohne dass es zu Eigenlob wird. Wenn man einfach nur ein PCB, ein Printed Circuit Board nimmt und es als Patch Panel verwendet, hat man das Problem, dass wenn ich einen Steckverbinder da reinstecke, selbst wenn ich ein dickes Printed Circuit Board habe, und das hier ist dick mit 2,54 mm, dann ragt er nicht nur relativ weit hinten raus. Das Hauptproblem ist, er berührt die Kontakte, den Kontakt nicht an der Stelle, wo sein größter Querschnitt ist. Und das ist hier ganz schick gelöst. Zwischen den beiden Platinen sieht man hier noch eine Acrylglasscheibe, die mit 4 Abstandshaltern gehalten wird. Und die stellt sicher, dass man die einzelnen 2 mm Bananenstecker nur bis zur Hälfte einstecken kann, sodass sie wirklich den perfekten Kontakt mit den eigentlichen Plugs hier im Frontpanel ergeben. Das WET hat jetzt wirklich den Charme. Es ist unglaublich handlich, also es passt selbst in eine schmale Aktentasche. Ich schleppe es mittlerweile selber immer häufiger mit mir rum zu Vorlesungen und zu Vorführungen. Man muss nicht einen riesen Kram mit sich rumschleppen. Man kann irgendein USB-Netzteil nehmen, um es mit Strom zu versorgen. Man kann irgendeinen Laptop nehmen mit irgendeiner freien oder nicht freien Software, mit Hilfe einer Soundkarte dann zum Beispiel Displays wie dieses zu generieren. Und das Charmante ist, gerade zum Beispiel in Bereichen wie Ingenieurwissenschaften oder auch Biologie und Chemie, wenn man über Reaktionskinetik nachdenkt oder bei den Ingenieurwissenschaften über schwingende Systeme oder allgemein mechanische Systeme, dann ist so ein WET wirklich ein unglaublich tolles Hilfsmittel, um im Unterricht komplexe mathematische Konzepte zu verdeutlichen. Und man kann, kein Witz, damit natürlich auch Musik machen. Also ich kann keine gute Musik damit machen, weil ich zu wenig von Synthesizern verstehe, aber man kann natürlich auch Oszillatoren damit machen, die man durch andere Oszillatoren ansteuern kann. Oder man kann, was ein Freund von mir macht, solche Analogrechner verwenden, um zum Beispiel Steuerspannungen für klassische analoge Synthesizer zu generieren. Das heißt, Es ist wirklich ein unglaublich flexibler kleiner Analogrechner. Und ich hoffe sehr, dass sich hier eine gesunde Community entwickeln wird und bin gespannt auf die ganzen Ideen, die diese Community hoffentlich mit sich bringen wird, wenn es um das Set geht. Damit bin ich im Wesentlichen am Ende meines Vortrages, ein bisschen früher als erwartet. Ich hoffe, das ist okay, aber damit haben wir auch mehr Zeit für die Question-and-Answer-Reihe. Dann schlage ich vor, gehen wir mal in die Question-and-Answer-Runde.
Ja, vielen, vielen Dank für diesen Vortrag. Damit haben Sie dann auch schon die Überleitung gemacht. Es gibt jetzt einen Link für die Question-and-Answer-Runde. Der wird gleich rumgeschickt.
Ja.
Und genau, es gibt ja immer diesen entsprechenden Raum dafür.
Ja, genau. Ich warte noch auf den Link und dann klicke ich gleich drauf.
Genau, der Link ist jetzt auch gerade rumgekommen.
Ehrlich? Ah, jetzt ist er da. Das hat gedauert.
Ja, okay. Genau. Ich hatte ihn auch noch mal kopiert. Vielen Dank.
Gut, dann wechsle ich mal in den Question-and-Answer-Raum.
Sehen wir uns dort. Bis gleich.
Bis gleich.